Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Der Bundeskanzler heute in Berlin.
Wir erwarten von Russland, dass es die Lage deeskaliert. Dazu könnte zum Beispiel auch eine Reduzierung der Truppen an der ukrainischen Grenze gehören. Und wir sind natürlich bereit, mit Russland in einen ernsthaften Dialog über Sicherheitsfragen in Europa einzutreten.
Am Mittag kritisierte Professor Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, bei uns im Deutschlandfunk die Berliner Russlandpolitik. Er unterstellte dem Regime in Moskau:
Letztendlich will es seinen imperialen Besitzstand wiederhaben. Und die deutsche Bundesregierung hat in den letzten 10, 15 Jahren auf diese Politik nicht reagiert, sondern nur mit der Beschwörung von Dialog und Austausch und Diplomatie. Und das hat alles nichts gebracht.
Wir berichten über Annalena Baerbocks Besuch in Moskau, über das Treffen des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg mit Bundeskanzler Scholz. Dazu ein Gespräch mit General AD Harald Kujat, dem ehemaligen Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses. Außerdem, das Umwelt- und das Agrarministerium wollen gemeinsam Veränderungen in der Landwirtschaft auf den Weg bringen. Und wir berichten und stellen Ihnen Roberta Metsola vor, die neue Präsidentin des Europäischen Parlaments. Vor Mitternacht Auszüge aus Zeitungen vom Mittwoch und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven. Viele Flugkilometer für eine diplomatische Abrüstung. US-Außenminister Anthony Blinken plant für Freitag ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov in Genf. Morgen ist Blinken in Kiew zu Gast. Am Donnerstag trifft er seine französischen und britischen Amtskollegen und Annalena Baerbock in Berlin. Die Bundesaußenministerin kann dann noch einmal ausführlich ihr erstes Treffen mit Sergei Lavrov heute in Moskau schildern. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
Der Dialog müsse fortgesetzt werden, trotz fundamentaler Meinungsverschiedenheiten. Mit dieser Botschaft kam die Außenministerin zu ihrem Antrittsbesuch nach Moskau. Dabei wählte Annalena Baerbock gegenüber ihrem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov versöhnliche Formulierungen. Sie strich die große Bedeutung heraus, die Moskau für die Sicherheit in Europa habe. Immer wieder verwendete sie den Begriff »unser europäisches Haus«, mit dem sie Russland einschloss.
Russland und Deutschland spielen beide eine wichtige Rolle in unserem gemeinsamen europäischen Haus. Wir leben seit über 75 Jahren in Frieden zusammen. Wir haben ein fundamentales Interesse an stabilen Beziehungen. Deutschland ist eine Handelsnation. Wir leben vom Austausch. 14.000 junge Russinnen und Russen studieren derzeit in Deutschland, so viele wie in keinem anderen Land.
Der Ton war auch von Seiten Lavrovs sachlich und freundlicher als von manchen befürchtet. Diesen Eindruck vermittelte zumindest die Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen der Politiker. Auch der russische Außenminister unterstrich die Bedeutung der Diplomatie. Russland ist an gut nachbarschaftlichen Beziehungen mit Deutschland interessiert. Beziehungen, die auf Augenhöhe stattfinden, die auf Respekt basieren und darauf, dass die Interessen gegenseitig beachtet werden. Ich habe die Bereitschaft bestätigt, mit der neuen deutschen Regierung umfassend zusammenzuarbeiten, um die Probleme, die sich angehäuft haben, zu überwinden. Diese Probleme sprach Annalena Baerbock in der Sache deutlich an, ohne allzu scharfe Formulierungen zu wählen. Sie verurteilte die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, der seit inzwischen einem Jahr in Haft ist. Ebenso kritisch äußerte sie sich dazu, dass verschiedene russische Gerichte im vergangenen Dezember die Menschenrechtsorganisation Memorial verboten haben. Hauptthema der Gespräche waren aber die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Moskau müsse sich hier an internationale Regeln halten, erklärte Baerbock.
Vor allem gehört dazu auch die UN-Charta sowie die Schlussakte von Helsinki und die Charta von Paris, in denen alle Staaten, auch unsere beiden Länder, sich gemeinsam verpflichtet haben, einander nicht mit Gewaltanwendung zu drohen. In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.
Sollte Russland die Ukraine angreifen, dann sei die Bundesregierung auch zu Maßnahmen bereit, die schmerzhaft für die deutsche Wirtschaft seien, sagte Baerbock. Welche die sind, deutete sie nur bei der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 an. Sollte diese als politische Waffe eingesetzt werden, dann werde dies Auswirkungen auf den Betrieb der Pipeline haben, so die Außenministerin. Der russische Außenminister Lavrov äußerte sich nicht zu den Truppen, die Russland an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat. Dies sei eine innere russische Angelegenheit. Eines der erklärten Ziele von Annalena Baerbock ist es, das Normandie-Format wieder in Gang zu bringen, also eine deutsch-französische Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine. Dabei geht es um den seit über 7 Jahren anhaltenden Krieg im ukrainischen Donezbecken. Lavrov signalisierte vorsichtige Bereitschaft, über Treffen im Normandie-Format zumindest zu sprechen.
Florian Kellermann berichtete. Im westlichen Verteidigungsbündnis besteht Uneinigkeit bei der Militärhilfe für die Ukraine. Die Regierung in London hat sich für Waffenlieferungen entschieden. Großbritannien steht damit bei weitem nicht allein in der NATO. Die USA stellen vor allem Radargeräte zur Artillerieortung, Aufklärungsdrohnen, Geländewagen, aber auch Panzerabwehrraketen, Scharfschützengewehre und Küstenpatrouillenboote zur Verfügung. Solidarität zeigen auch die Türkei, Estland und Berichten zufolge auch Polen, Bulgarien, Montenegro und Tschechien. Olaf Scholz schließt einen solchen Schritt für Deutschland aus. Das sagte der Bundeskanzler nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin. Frank Capellan.
Der Elefant steht immer im Raum, wenn es um die Frage geht, wie der russische Präsident von einer Intervention in der Ukraine abgehalten werden könnte. Was wird aus Nord Stream 2? Steht die brandneue, noch nicht in Betrieb gegangene Gaspipeline durch die Ostsee auch auf der Sanktionsliste? Der Bundeskanzler meidet da anders als seine Außenministerin bisher eine klare Festlegung. Zumindest öffentlich.
Mit der Bitte, vielleicht nicht auszuweichen, hätte ich die Frage, ob Sie weiterhin der Meinung sind, dass Nord Stream 2 ein rein privatwirtschaftliches Projekt ist.
Oder stellt sich die Frage doch auch für ihn dann ganz anders dar, sollten Putins Truppen die Grenze zur Ukraine überschreiten? Eine explizite Drohung ist dem Kanzler auch heute nicht zu entlocken, doch angesichts des bedrohlichen Truppenaufmarsches ändert auch Olaf Scholz seine Tonlage. So lässt sich der Chef immerhin zu der Aussage hinreißen.
Dass klar ist, dass es hohe Kosten haben wird und dass alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt.
Alles, also auch Nord Stream. Noch allerdings ist die Abhängigkeit Deutschlands und Europas von russischem Gas zu groß, als dass offene Drohungen wirklich wirken könnten. Das weiß auch der NATO-Generalsekretär. Jens Stoltenberg drängt darauf, energiepolitisch unabhängiger zu werden.
There are different views among NATO allies on the issue of Nord Stream 2, but all allies agree on the importance of diversification of sources of supply for energy.
Es gibt unter unseren Partnern unterschiedliche Ansichten, was Nord Stream 2 angeht, aber wir sind uns einig, dass wir verschiedene Energiequellen und unterschiedliche Lieferanten brauchen, meint Stoltenberg. Und er nennt dafür nicht nur ökologische Gründe, sondern führt eben auch Sicherheitsaspekte ins Feld. Europas Gegner von Nord Stream hatten immer davor gewarnt, sich von Moskau allzu abhängig zu machen.
Klar ist für uns gleichermaßen, dass jedwede russische Aggression gegen die Ukraine schwere Konsequenzen haben würde.
Kanzler Scholz will erst gar nicht den Eindruck aufkommen lassen, wegen der Abhängigkeit von russischem Gas erpressbar zu sein. Mit den anderen NATO-Partnern stehe man in ständigem Austausch darüber, wie im Falle eines Einmarsches reagiert werde. Zugleich macht der Sozialdemokrat Russland neue Gesprächsangebote. Das sogenannte Normandie-Format will er wiederbeleben. Die Ukraine und Russland sollen gemeinsam mit Deutschland und Frankreich wieder an den Verhandlungstisch. Von Putin erwartet er allerdings ein klares Zeichen der Deeskalation, etwa eine Truppenreduzierung an der Grenze zur Ukraine. Im Gegenzug bleibt es dabei, Deutschland wird Kiew nicht militärisch unterstützen.
Und dazu gehört auch, dass wir keine letalen Waffen exportieren. Daran hat sich nichts geändert durch den Regierungswechsel, der im Dezember des letzten Jahres stattgefunden hat.
Ob die NATO der Ukraine im Falle eines russischen Angriffs zur Seite stehen werde, beantwortet deren Generalsekretär mit dem nicht sehr konkreten Hinweis, dass das Bündnis der Ukraine Unterstützung bereitstellen werde. Wie jedes Land hat die Ukraine das Recht zur Selbstverteidigung. Die NATO wird Kiew ermuntern, dieses Recht auch wahrzunehmen.
NATO allies also provide support to Ukraine. Ukraine has, of course, the right to self-defense, as every sovereign nation has.
Politische, wirtschaftliche und finanzielle Folgen würde ein Einmarsch mit sich bringen, warnt Stoltenberg. Aber noch ist es nicht so weit, noch wird geredet. Unsere größte Herausforderung ist es jetzt, einen Angriff auf die Ukraine abzuwenden.
The main task now is to prevent a military attack on Ukraine.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Bericht von Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Am Abend haben wir General AD Harald Kujat erreicht, den ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses. Ich habe ihn gefragt, ob er mit einem russischen Überfall auf die Ukraine rechne.
Nein, damit rechne ich nicht. Ich denke, dass Russland eine Drohkulisse aufgebaut hat, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Wenn Russland die Ukraine hätte angreifen wollen, dann wäre dazu längst Gelegenheit gewesen. Denn das macht man mit einem Überraschungsangriff, dann baut man nicht eine solche Kulisse auf. Nein, das sehe ich nicht. Ich sehe auch nicht im Übrigen, obwohl alle von Krieg sprechen und von der Absicht Russlands sprechen, die Ukraine anzugreifen, woher sie diese bestimmte Aussage nehmen. Weder die Amerikaner noch sonst irgendjemand hat dies bisher nachweisen können. Die Russen behaupten das Gegenteil.
100.000 Soldaten an der Grenze nur als Bedrohung?
Na, sind sie denn tatsächlich an der Grenze? Das muss man ja auch noch mal fragen. Wenn ich die Orte nehme, an denen die Streitkräfte zusammengezogen sind, also die Bereitstellungsräume in Jelnia beispielsweise, Voronezh, da liegen noch einige hundert Kilometer zwischen den Bereitstellungsräumen und der Grenze. Also auch das ist eine grobe Vereinfachung. Aber es ist richtig natürlich, es ist hier tatsächlich eine erhebliche militärische Streitmacht zusammengezogen worden. Auch mit der Fähigkeit natürlich, die Ukraine anzugreifen. Das steht außer Frage. Aber ein Beweis dafür, dass diese Absicht tatsächlich besteht, im Gegensatz zu dem, was ich vorher sagte, nämlich eine Drohkulisse aufzubauen, diesen Beweis hat bisher niemand erbracht.
Eine Drohkulisse wofür genau?
Ja, die Drohkulisse wird aufgebaut, um die russischen Forderungen durchzusetzen, um Druck aufzubauen eben. Und diese Forderungen ergeben sich aus diesen beiden Vertragsentwürfen, die Russland am 17. Dezember der NATO und den Vereinigten Staaten zugeleitet hat. Es geht, vereinfacht gesagt, um zwei Dinge dabei. In erster Linie geht es natürlich um die Zukunft der Ukraine, aber auch Georgiens. Das hängt mit der Forderung zusammen, dass die NATO sich nicht weiter ausweitet. Es geht aber auch darüber hinaus ganz offensichtlich um eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa, die im Wesentlichen durch die russischen Konditionen bestimmt wird. Das ist jetzt vereinfacht gesagt das russische Ziel.
General Kujat, Russland hat in der NATO-Russland-Akte 1997 die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Staaten anerkannt und unterschrieben. Was bedeutete es, wenn sich Moskau an diese völkerrechtliche Absichtserklärung nicht mehr hielte?
Sie hat das nicht nur dort unterschrieben, sondern das geht auch aus der KSZE-Schlussakte hervor. Da gibt es verschiedene Dokumente, in denen sich Russland festgelegt hat. Russland hat das auch in dem Vertrag von 1994, als die Nuklearmächte der Ukraine im Zusammenhang mit der Ablieferung russischer Nuklearraketen territoriale Sicherheit zugesagt haben, daran war ja auch Russland beteiligt. Also es gibt also vielerlei Quellen, an denen man festmachen kann, dass Russland exakt dieses zugesagt hat. Das ist natürlich die eine Seite. Russland sagt auf der anderen Seite, dass die Vereinigten Staaten beispielsweise und die NATO sich auch nicht an ihre Zusagen gehandelt haben. Ich denke, es macht keinen Sinn, jetzt eine Exegese von vertraglichen Zusicherungen durchzuführen, sondern es geht darum, einen Weg aus dieser aktuellen Situation zu finden, die äußerst bedrohlich ist. Es darf aus diesem Konflikt um die Ukraine nicht ein Krieg um die Ukraine entstehen. Auch nicht zwischen Russland und der Ukraine und schon gar nicht zwischen Russland und der NATO.
An welche Zusagen hätte sich die NATO nicht gehalten?
Ich vertrete ja nicht die russischen Interessen. Ich gebe nur das wieder, was die Russen sagen. Sie sagen eben, die NATO hat sich eben ausgedehnt bis an die russischen Grenzen, hat nach wie vor Truppen in der Ukraine stationiert, zu Übungen, sie bildet die ukrainische Armee aus und die Russen empfinden das als eine Bedrohung. Das ist die Situation. Die Situation ist ja, wenn Sie schon einen historischen Vergleich nehmen wollen.
Entschuldigung, General Kujat, gegen welches Abkommen wäre mit dem, was Sie gerade geschildert haben, denn verstoßen worden?
Es gibt da kein konkretes Abkommen. Es gibt aber Äußerungen, die man so interpretieren kann. Es sind mündliche Äußerungen gemacht worden, die Russland so interpretiert. Also es hat beispielsweise auch der damalige amerikanische Präsident Bush Senior 1989 in seiner berühmten Mainzer Rede gesagt, wir werden die Sicherheitsinteressen Russlands respektieren. Es gibt also ähnliche Aussagen, aber es gibt keine vertragliche Regelung. Das ist eindeutig.
Die USA, Großbritannien, die Türkei und weitere NATO-Partner liefern jetzt Waffen an die Ukraine. Sollte Deutschland diesem Beispiel folgen?
Nein, auf keinen Fall. Wir müssen verstehen, dass die Aufrüstung der Ukraine uns nicht einen Weg aus dieser Sackgasse, in der wir uns befinden, weist, sondern sie weist einen Weg, es ist eine Eskalationsmaßnahme, die dazu führen wird, dass wir uns einem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine nähern. Das ist die Folge davon und deshalb finde ich die deutsche Position absolut richtig.
Könnte im Normandie-Format, also in einer Gesprächsrunde zwischen der Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland und damit einer Europäisierung der diplomatischen Bemühungen, eine Lösung gefunden werden?
Das Normandie-Format befasst sich mit der Situation innerhalb der Ukraine. Es befasst sich nicht mit dem Platz, den die Ukraine innerhalb der europäischen Sicherheitsarchitektur einnehmen soll. Das heißt, es kann natürlich einen Beitrag dazu zur Entspannung leisten, beispielsweise indem es nochmal deutlich macht, welche Verpflichtungen die Ukraine eingegangen ist, welche Verpflichtungen Russland eingegangen ist. Und vielleicht führt das dann auch zu, dass beide Seiten ihre Verpflichtungen einlösen. Mhm. Aber das Normandie-Format kann zum Beispiel nicht darüber entscheiden, ob die NATO die Ukraine als Mitglied aufnimmt oder nicht. Hinzu kommt, dass natürlich der primäre Gesprächspartner für Russland die Vereinigten Staaten sind. Man muss also das Ganze in einem Format zu lösen versuchen, in dem sowohl die Vereinigten Staaten vertreten sind, als auch die Europäer, jedenfalls überwiegend die Europäer. Und das ist die NATO. Das ist der NATO-Russland-Rat in seinen unterschiedlichen Formaten, dem Format der Generalstabschefs, der Außen- und Verteidigungsminister und der Staats- und Regierungschefs. Diese verschiedenen Formate haben den großen Vorteil, dass man unterschiedliche Fragen in unterschiedlichen Gremien anpacken kann und dass man auch eskalieren kann von einer Ebene zur anderen, wenn es notwendig sein sollte oder aber wenn sich gar Fortschritte erweisen sollen.
Was könnte die NATO Russland anbieten, ohne die ukrainische Souveränität zu verletzen und ohne die Ukraine im Stich zu lassen?
Nun, es gibt durchaus eine Reihe von Möglichkeiten. Ich würde sagen, es gibt drei Kategorien, um die es hier geht. Die erste Kategorie sind grundsätzliche Fragen der europäischen Sicherheitsarchitektur. Hier gibt es Kompromisslösungen. Die zweite Kategorie sind Fragen von strategischer Bedeutung. Zum ersten Beispiel gehört, kann die NATO die Ukraine aufnehmen oder nicht? Ich wähle nur Beispiele. In der zweiten Kategorie, das sind strategische Fragen, da geht es darum, dass Russland verhindern möchte, dass die NATO beispielsweise Truppen disloziert in Mitgliedstaaten wie den baltischen Staaten und Polen. Das ist eine zweite Kategorie. Und eine dritte Kategorie, das sind Rüstungskontrollabkommen und Abrüstungsabkommen. In der ersten Kategorie, in dieser Frage gibt es durchaus eine Kompromissmöglichkeit. Es wird also beispielsweise ja immer gesagt, die Ukraine muss bestimmen können, in welches Bündnis sie eintreten will. Das trifft für die NATO nicht zu. Bei einer NATO-Mitgliedschaft ist es so, dass alle Mitgliedstaaten einen Mitgliedskandidaten einladen müssen, und dieser nicht einfach sagen kann, ich will Mitglied werden und dann wird er Mitglied. Diese 30 Staaten müssen ihn einladen und er muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Die erste Voraussetzung ist, er muss die Grundsätze des NATO-Vertrages erfüllen können. Und die zweite Voraussetzung ist, er muss einen Beitrag zur Sicherheit aller bisherigen Mitgliedstaaten leisten können. Beide Voraussetzungen werden von der Ukraine nicht erfüllt. Das heißt, die NATO könnte hier, ohne dass sie gegen die Bestimmung ihres eigenen Vertrages verstößt, durchaus sagen, für die vorhersehbare Zukunft haben wir nicht die Absicht, die Ukraine als Mitglied einzuladen. Ob das für die Russen ausreicht oder nicht, das ist eine andere Frage. Das ist eine Kompromisslösung. In dem zweiten Fall kann die NATO keinen Kompromiss machen. Sie muss in der Lage sein, natürlich zur Verteidigung ihrer Mitgliedstaaten auch Truppen zum Beispiel in den baltischen Staaten und in Polen dislozieren zu können. Allerdings gibt es hier auch eine Beschränkung, die sich eben auch aus dem Grundlagenvertrag ergibt. Aber im Grundsatz muss sie dazu in der Lage sein.
General AD Harald Kujat, der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses. Steffi Lemke und Cem Özdemir gehören beide der Partei Bündnis 90 Die Grünen an. Und das dürfte die Abstimmung zwischen Umwelt- und Agrarministerium erleichtern, wenn es um Veränderungen in der Landwirtschaft gehen soll. Gemeinsames Ziel, mehr Tier- und Naturschutz, aber auch eine gesicherte Finanzierung für die Bauern. Die Bühne für den Schulterschluss bot ein Agrarkongress des Umweltressorts. Ann-Kathrin Büsker.
Das Einende, das Miteinander, stand heute beim Agrarkongress im Mittelpunkt. Nicht nur spürbar bei einer gemeinsamen Auftaktpressekonferenz von Umweltministerin Steffi Lemke und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.
Auch in der Landwirtschaft wollen wir einen neuen Aufbruch anstoßen, entschlossen, gezielt und vor allem gemeinsam, Cem Özdemir und ich als Team.
Auch in den zahlreichen Diskussionen zeigte sich, es könnte gerade ein Gelegenheitsfenster für Veränderungen geben, betonte auch Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes.
Hier kommen jetzt günstige Veränderungskonstellationen und Bedingungen endlich zusammen.
Eine wichtige Basis dafür bildet die Arbeit der Zukunftskommission Landwirtschaft, in der verschiedene Interessenverbände gemeinsame Leitlinien entwickelt haben, wie Ökologie und Agrarsektor zusammengedacht werden können. Also genau das, was Umweltministerin Steffi Lemke nun vorschwebt.
Und gerade die Landwirtschaft kann mit der Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, wie Felder bewirtschaftet werden, entscheidend dazu beitragen, dass Böden fruchtbar, Gewässer und Luft sauber und die Artenvielfalt lebendig bleiben.
Darüber hinaus wurde auch immer wieder auf die Arbeit der sogenannten Borchert-Kommission verwiesen, die Rahmenbedingungen für eine tierwohlorientiertere Haltung erarbeitet hat. Das Tierwohl zu verbessern, steht ganz oben auf der Prioritätenliste von Landwirtschaftsminister Özdemir.
Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Landwirte bei dem Umbau der Nutztierhaltung zu unterstützen. Geht es dem Tier besser, muss das auch der Bauer und die Bäuerin im Portemonnaie spüren. Ich sehe hier zwei wichtige Ansätze, die Haltungskennzeichnung und die Steigerung der Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln.
Den Vorschlägen der Borchert-Kommission entsprechend könnte dies auch zu steigenden Preisen führen. Etwa dadurch, dass der Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte von 7% auf 19% steigen könnte. Gute Ernährung, regionale Wertschöpfung, wirtschaftliches Auskommen und Wertschätzung für landwirtschaftliche Produkte bei gleichzeitigem Erhalt von Biodiversität und Klima. Die Fülle der Aufgaben ist enorm. Agrarökonom Harald Grete warnte jedoch davor, sich in der Diskussion zu sehr auf Verkaufspreise zu fokussieren.
Wir wollen von Landwirten vieles haben. Biodiversität, Tierschutz, Klimaschutz. Und das müssen wir bezahlen als Gesellschaft. Und da müssen wir sozusagen weitere Einkommensströme schaffen, um den Landwirten ein faires Einkommen zu geben, sozusagen für das, was sie für uns leisten. Das werden aber nicht die fairen Preise sein. Man wird das Tierwohl einzeln bezahlen, man wird den Klimaschutz einzeln bezahlen, man wird den Biodiversitätsschutz einzeln bezahlen.
Ziel der beiden nun grün geführten Ministerien ist es, die Landwirtschaftsförderung so umzubauen, dass sie ökologische Leistungen honoriert.
Das bedeutet, dass es sich für Landwirte lohnen muss, wenn sie natur- und umweltfreundlich wirtschaften.
Hierfür ist eine Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik vorgesehen. Umweltministerin Lemke will zudem bis Ostern Eckpunkte für ein Sofortprogramm zum natürlichen Klimaschutz vorlegen, das Anreize zu veränderter Nutzung setzen soll. Zudem werden 4 Modellprojekte für den Moorschutz mit insgesamt 48 Millionen Euro über 10 Jahre hinweg gefördert.
Ann-Kathrin Büsker. Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Deutsche Rüstungsexporte erreichen Rekordstand. Alfred Schmidt.
Die Daten aus dem Bundeswirtschaftsministerium zeigen einen steilen Anstieg und sie zeigen, dass der größte Teil der deutschen Rüstungsexporte 2021 noch von der alten Bundesregierung aus Union und SPD freigegeben wurde. Denn die Gesamtsumme beträgt 9,35 Milliarden Euro, gut 9 Milliarden davon wurden noch vom letzten Kabinett von Angela Merkel verantwortet. Dagegen hat die neue Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP in den ersten 3 Wochen nach der Amtsübernahme Ausfuhren für 309 Millionen Euro erlaubt, so die vorläufige Jahresstatistik des Bundeswirtschaftsministeriums. Nummer 1 unter den Empfängerländern ist mit weitem Abstand Ägypten. Dies wurde von mehreren Fraktionen im Bundestag bereits kritisiert, wegen der Verstrickung des Landes in Konflikte in Libyen und im Jemen sowie wegen Menschenrechtsverletzungen. Von der Gesamtsumme deutscher Rüstungsexporte des vergangenen Jahres wurde fast die Hälfte in einem Zeitraum genehmigt, in dem die alte Bundesregierung nur noch 9 Tage im Amt war. Dies war schon bei Bekanntwerden im Dezember höchst umstritten. Oppositionsparteien kritisierten, dass Regierungen, die nur noch geschäftsführend im Amt sind, eigentlich keine weitreichenden politischen Entscheidungen mehr treffen sollten. Der bisherige Höchststand bei den Rüstungsexportgenehmigungen stammt aus dem Jahr 2019 mit gut 8 Milliarden Euro, also um 1 Milliarde niedriger als im Bericht von heute.
Der Hamburger Erzbischof Stefan Heese hat als Zeuge in einem Missbrauchsprozess ausgesagt. Frank Piotrowski.
Erstmals hat heute ein deutscher katholischer Bischof vor einem Gericht in einem Missbrauchsprozess ausgesagt. Der Hamburger Erzbischof und frühere Kölner Personalchef Stefan Heese stellte sich über 3 Stunden als Zeuge den Fragen der Richter. Auf der Anklagebank sitzt ein 70-jähriger pensionierter Priester, der sich an seinen 3 Nichten vergangen haben soll. Im Laufe des Verfahrens meldeten sich weitere mutmaßliche Opfer. Im Jahr 2010 hatte sich Stefan Heese als Personalchef des Kölner Erzbistums mit dem Fall befasst. Nachdem die Staatsanwaltschaft den Fall wegen der mangelnden Aussagebereitschaft der mutmaßlichen Opfer 2011 eingestellt hatte, rehabilitierte die Kirche den Priester. Sie gab ihm wieder eine Stelle, ohne dessen Vorgesetzten oder Kollegen über die möglicherweise pädophilen Neigungen des Priesters zu informieren. Heese sagt heute, dass die Kirche damals noch am Anfang der Missbrauchsaufklärung stand und heute anders handeln würde. Die kirchenkritische Initiative Maria 2.0 kritisierte, dass der Hamburger Erzbischof heute keine Verantwortung übernommen habe.
Morgen soll in den USA der neue 5G-Standard eingeführt werden. Damit einhergehen Sorgen um die Flugsicherheit. Thorsten Teichmann.
Der Mobilfunkanbieter AT&T wird in der Nähe einer Reihe von US-Flughäfen seine Mobilfunkmasten für das 5G-Netzwerk nicht in Betrieb nehmen. Das Unternehmen machte damit ein weiteres Zugeständnis an Fluggesellschaften und die US-Regierung. Die Sorge besteht, dass die Frequenzen des sogenannten C-Bandes in den USA zu nah an den Frequenzen der Radarhöhenmesser von Flugzeugen liegen. Die Schuld sieht AT&T bei der US-Flugaufsicht, FAA. Auch der frühere Pilot Les Abend erklärte im Fernsehsender NBC, die Behörde hätte sich schon längst um die Probleme kümmern müssen. Das 5G-Netzwerk werde seit 2016 aufgebaut und die Auswirkungen, zumindest auf den Flugverkehr in den USA, seien keine Überraschung. Die vergangenen Tage hatte die Flugaufsicht genutzt, um Radarhöhenmesser von Flugzeugen zu untersuchen. Kritisch sind Anflüge bei schlechter Sicht, bei denen sich Piloten allein auf die Instrumente verlassen müssen. Die Behörde gab am Wochenende Höhenmesser aller gängigen Airbus-Modelle und auch vieler Flieger von Boeing für Anflüge frei, mit Ausnahme der ohnehin schon leidgeplagten 787-Baureihe. Trotzdem warnte die Flugaufsicht insgesamt vor Behinderungen im Verkehr. Bei schlechter Sicht könnten Flüge aus Sicherheitsgründen gestrichen werden. Zehntausende Amerikaner könnten dann an Flughäfen hängen bleiben, kritisierten große Airlines wie United oder Delta. Der Mobilfunkanbieter AT&T will sein 5G-Netzwerk im Rest des Landes aber wie geplant starten.
Zur Börse. Wir blicken Richtung Wall Street. Dow Jones 35.383 Punkte, minus 1,4%. Der technologielastige Nasdaq minus 2,5%, 14.514 Punkte. Und der breit gefasste S&P 500 büßte 1,8% ein und endete bei 4.579 Punkten. Die Börse in Frankfurt am Main, der deutsche Aktienindex DAX 15.772 Punkte, minus 1%. Der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, 34.155, minus 1,2%. Konstantin Röse.
Der Blick ins Wertpapierdepot dürfte Anlegern an diesem Handelstag sichtlich schwer gefallen sein. Denn für Aktien war es ein schlechter Tag. Sorgen vor einer vielleicht schon bald nahenden Zinserhöhung der US-Notenbank Fed verunsicherte viele Anleger. Dabei gab es an diesem Handelstag durchaus positive Nachrichten, etwa vom Modekonzern Hugo Boss. Der Konzern aus dem MDAX übertraf im vierten Quartal die Erwartungen vieler Analysten. Unterm Strich machte Hugo Boss einen operativen Gewinn von rund 228 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Modekonzern wegen Ladenschließungen noch einen Verlust von 236 Millionen Euro verbucht. An der Börse stiegen Papiere von Hugo Boss um rund 1%. Während sich die Wirtschaft weiter von den Folgen der Corona-Pandemie erholt, hat es viele Menschen finanziell hart getroffen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW. 43% der Deutschen verloren Einkommen oder Ersparnisse. Betroffen waren neben Selbstständigen vor allem Alleinerziehende und geringfügig Beschäftigte. Corona-Hilfen erreichten laut ZEW auch nicht immer diejenigen, die sie am dringendsten benötigten. Der deutsche Leitindex DAX verlor an diesem Handelstag knapp 1% und schloss mit 15.773 Punkten. Die größten Verlierer im DAX waren Gesundheitswerte. Papiere des Laborausrüsters Sartorius oder des Pharmakonzerns Merck verloren deutlich.
Konstantin Röse. Mehr als 74.000 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut und einen auf 553 gestiegenen Inzidenzwert. Maximilian Brose.
Die Ausbreitung der Omikron-Welle könne man nicht verhindern, sagt Karl Lauterbach im Deutschlandfunk. Allerdings könne man sie weniger steil verlaufen lassen, ergänzt der Bundesgesundheitsminister.
Wir wollen also aus der Welle einen Hügel machen und der Hügel soll möglichst flach sein. Oder wenn es eine Wand gibt, dann darf sie nicht zu hoch sein.
Aktuell gehe die Belegung in den Intensivbetten bundesweit sukzessive runter, sagt der Leiter des DIVI-Intensivbettenregisters Christian Karaganidis in der ARD. Gleichzeitig melden die ersten Kliniken die Auswirkungen der Omikron-Variante auf den normalen Stationen, heißt es von der Krankenhausgesellschaft, ebenfalls in der ARD. Bisher hätten sich vor allem die jüngeren und mittleren Altersgruppen in der aktuellen Welle infiziert, so Lauterbach.
Noch nicht die Älteren. Wenn die Älteren sich auch infizieren und die Krankenhauseinweisungen steigen würden, gerade bei den Ungeimpften, da müssen wir damit rechnen, dann wird es brenzlig.
Weil die Inzidenzen derzeit sprunghaft ansteigen, spitzt sich auch die Lage in den PCR-Laboren weiter zu. Fast 2 Millionen PCR-Nachweise haben die deutschen Labore in der vergangenen Woche durchgeführt. So viel wie noch nie in der Pandemie, heißt es vom Verband der akkreditierten Labore in der Medizin. Im bundesweiten Durchschnitt liegt die PCR-Auslastung der Labore bei 84%. Die hohe Belastung bedeutet,
dass wir bei dem aktuell exponentiellen Anstieg der Anforderungszahlen, die regional tatsächlich deutlich über dem liegen, was wir leisten können, nicht mehr gewährleisten können, dass wir alle Anforderungen zeitgerecht bearbeiten können,
sagt Verbandsvorstandsmitglied Nina Beikert. In den kommenden Wochen erwartet der Verband eine weitere Verschärfung der Situation. Die PCR-Kapazitäten könnten nicht nennenswert gesteigert werden, teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage mit. Der Engpass liege beim Personal, das seit einem Jahr unter hoher Belastung arbeite, so Nina Beikert.
Auch unsere Mitarbeitenden müssen geschützt werden. Die brauchen Unterstützung und die brauchen vor allem eine Priorisierung, damit sie das durchhalten können.
Eine Priorisierung für PCR-Tests ist in der nationalen Teststrategie festgeschrieben. So haben Personen mit Corona-Symptomen die höchste Priorität. Dann kommen asymptotische Kontaktpersonen und weitere Gruppen. Auf der gestrigen Gesundheitsministerkonferenz, wo etwa eine weitere telefonische Krankschreibung bei Atemwegsinfekten gefordert wurde, spielte die Umsetzung der Teststrategie keine Rolle. Laborverbandsvorsitzender Michael Müller:
Es wäre hilfreich gewesen, wenn im Rahmen dieser Gesundheitsministerkonferenz gestern bereits zu diesem Thema gesprochen worden wäre. Selbst der Bundesgesundheitsminister hat ja gesagt, die Prioritäten in der Testkapazität sind jetzt durchzuführen.
Wo es sinnvoll sei, müssten PCR-Nachweise durch laborbasierte Antigentests ersetzt werden. Auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach kann sich Antigentests bei der Freitestung für Berufe im nichtmedizinischen Bereich vorstellen. Um wieder ein normales Leben trotz Corona zu ermöglichen, brauche es eine höhere Impfquote. Wie viel Prozent der Bevölkerung immunisiert sein müssen, hänge auch von möglichen neuen Varianten ab, so der Bundesgesundheitsminister weiter.
Ich persönlich glaube, dass wir die Impfquote, die wir benötigen, um an einen Punkt zu kommen, wo man sagen kann, wir leben wieder mehr oder weniger wie früher, dass wir diese Impfquote nicht ohne eine allgemeine Impfpflicht erreichen werden.
Trotzdem möchte Lauterbach selbst keinen Antrag für eine allgemeine Impfpflicht in den Bundestag einbringen.
Maximilian Brose. Das Bundeskriminalamt hat Bilanz gezogen. Die Zahl der Straftaten mit politischem Hintergrund hat im vergangenen Jahr einen Höchstwert erreicht. Katharina Hamberger.
Im vergangenen Jahr sind laut einer vorläufigen Statistik des Bundeskriminalamtes 47.303 politisch motivierte Straftaten begangen worden. Die höchste Zahl, seitdem es die jährliche Statistik zu diesen Taten gibt. Also seit 20 Jahren. Das geht aus einer kleinen Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess an die Bundesregierung hervor. Die meisten Straftaten wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, von Tätern oder Täterinnen aus dem rechten politischen Spektrum begangen. Mit etwas mehr als 19.000 ist die Zahl der Taten allerdings um fast 19% zurückgegangen. Ebenso gab es weniger Straftaten, die zum politisch linken Spektrum oder den Phänomenbereichen ausländische Ideologie und religiöse Ideologie gezählt werden. Einen massiven Anstieg gab es allerdings bei den Delikten, die keinem der Spektren zugeordnet werden konnten. Waren es 2020 noch rund 8.600, führt das BKA für das vergangene Jahr mit rund 17.600 mehr als doppelt so viele politisch motivierte, aber keiner Richtung zuzuordnende Straftaten auf. Ähnlich verhält es sich mit den politisch motivierten Gewalttaten, einem Teilbereich der Straftaten. Darunter fallen zum Beispiel Tötungsdelikte, Körperverletzung, Widerstandsdelikte, Raub- und Sexualdelikte. Insgesamt ist die Zahl dieser Taten 2021 leicht zurückgegangen, von rund 3.400 auf ungefähr 3.200. Die meisten Delikte werden hier von Tätern und Täterinnen begangen, die dem linken Spektrum zugeordnet werden. Allerdings mit 1.066, rund 500 Gewalttaten weniger als 2020 aus diesem Phänomenbereich. Auffällig ist auch hier der starke Anstieg bei den Taten, die zu keinem politischen Spektrum gezählt werden. Denn auch bei den Gewalttaten hat sich hier die Zahl innerhalb eines Jahres fast verdoppelt, von 591 auf 1047. Auch bei den fast 3.900 erfassten Angriffen auf Amts- und Mandatsträger und Trägerinnen, rund 800 mehr als 2020, können die meisten, nämlich fast drei Viertel, nicht zugeordnet werden. Von den 120 polizeibekannten Gewalttaten gegen Mandats- und Amtsträger und Trägerinnen fallen 98 in diese Kategorie. In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage werden die Angriffe auf im Bundestag vertretene Parteien separat aufgeführt. Hier gab es mit 10 Fällen die meisten auf die AfD, 2 Angriffe gab es auf die Grünen, 2 auf die CDU und einen auf die Linke. Die Zahlen der Statistik zur politisch motivierten Kriminalität sind nur vorläufige, da noch weitere Taten nachgemeldet werden können.
Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben heute Roberta Metsola zu ihrer Präsidentin gewählt. Die Malteserin folgt auf David Sassoli, der in der vergangenen Woche unerwartet verstorben war. Caroline Borden aus unserem Europastudio.
Am Ende war es eine Entscheidung zwischen drei Frauen.
Roberta Metsola, 458 Votes.
458 Stimmen für Roberta Metsola, deutlich mehr als die erforderliche absolute Mehrheit. Dass die Christdemokratin Metsola sich gegen die Kandidaten von Grünen und Linken durchsetzt, war im Vorfeld sichergestellt durch eine Absprache zwischen den drei großen Fraktionen. Christ- und Sozialdemokraten hatten vereinbart, sich den Vorsitz des Parlaments aufzuteilen. Auch die Liberalen unterstützen diesen Deal. Das erneute Postengeschacher, das zur Wahl Metsolas geführt hat, sei kein Ruhmesblatt für das Parlament gewesen, kritisiert Philippe Lombert, der den Grünen im EU-Parlament vorsteht.
Le processus qui a mené à votre élection, Madame la Présidente, n'est pas un processus très glorieux pour le Parlement européen.
Lombert lobt aber auch die EVP-Fraktion. Mit von der Leyen an der Spitze der Kommission und Metsola im Parlament hätten die Christdemokraten das Vorurteil widerlegt, patriarchal zu sein. Und auch dieses Lob an Metsola bleibt nicht ungetrübt. Die Grünen hätten eine andere Haltung zu reproduktiven Rechten, so Lombert. Wohingegen die Malteserin Metsola die harte Linie ihres Heimatlandes vertritt. Schwangerschaftsabbrüche sind dort vollständig verboten. Malta gehört zu den Ländern mit den strengsten Regeln weltweit. Ihre Herkunft aus dem kleinen Mitgliedsland der EU mit nur 500.000 Einwohnern hebt Metsola an anderer Stelle hervor.
I know what it means to be the underdog. I know what it means to be pigeonholed.
Sie wisse, was es heißt, der Außenseiter zu sein und in eine Schublade gesteckt zu werden. Gerade Vertreter aus kleinen Staaten haben es in der EU oft schwer. Metsola, mit ihren 43 Jahren die jüngste Präsidentin überhaupt, kann bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Seit 2013 sitzt sie für die nationalistische Partei, die zur EVP-Fraktion gehört, im EU-Parlament, zuletzt als Vizepräsidentin. Vorher hat Metsola in der EU-Vertretung von Malta gearbeitet und als Beraterin der damaligen EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton. Sie kennt sich also bestens in der EU aus mit ihren unterschiedlichen länderspezifischen Interessen. Ihr politisches Engagement beginnt laut eigener Aussage, als Malta über den Beitritt zur EU abgestimmt hat. Das war im Jahr 2003, als Metsola gerade in Jura promoviert und ein Studium am Europakolleg in Brügge in Belgien begonnen hat, eine Kaderschmiede für die Spitzenverwaltung der EU. All das will Metsola nun einbringen, um das EU-Parlament zu stärken.
This house matters.
Dieses Haus sei wichtig. Verheiratet ist Metsola mit einem Finnen, der sich zunächst auch bei der EVP engagiert hatte, allerdings weniger erfolgreich. Die beiden haben 4 Kinder. Metsola spricht neben Maltesisch und Finnisch natürlich Englisch und fließend Italienisch und Französisch. Eine gute Voraussetzung, um in der Brüsseler Blase Kompromisse zu finden. Sie wolle vor allem Brücken bauen, auch bei schwierigen Themen wie Migration, verspricht Metsola. Und sie sagt etwas, das auch den beiden unterlegenen Kandidaten gefallen dürfte. Vor 20 Jahren war zum letzten Mal eine Frau Parlamentschefin.
It will not be another 2 decades until the next woman is standing here.
Diesmal würde es keine 2 Jahrzehnte brauchen, bis hier wieder eine Frau stünde.
Caroline Born. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat in der vergangenen Woche einen Vorschlag zur Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems unterbreitet. Darüber wird nun in der EU diskutiert. Astrid Korall.
Vergangenen Freitag stand Innenministerin Nancy Faeser mit der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson gemeinsam vor der Presse. Beiden merkte man an, dass sie vorankommen wollen bei einem der schwierigsten Themen der EU überhaupt, der Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik. Um die Blockade aufzulösen, machte Faeser einen Vorschlag, der seitdem für einige Diskussionen sorgt. Länder, die Migranten aufnehmen wollen, sollten vorangehen, also eine Koalition der Willigen schmieden.
Vielleicht ist es dann an der einen oder anderen Stelle das Kerneuropa, was vorangeht und andere Staaten, die dem dann auch mit gutem Beispiel folgen. Das meinen wir mit einem willigen Europa, dass man einfach, bevor Dinge scheitern, mit einigen Staaten vorangehen kann.
Und auf Nachfrage präzisierte Faeser.
Eine Koalition der Willigen heißt natürlich nicht, dass man jetzt immer nur alleine mit einer sehr kleinen Gruppe vorangeht, sondern durchaus definiert, was kann es denn sein an Kompromissmöglichkeiten? Kann es sein, dass ein paar der Staaten möglicherweise mehr Flüchtlinge aufnehmen als andere? Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, kann man dafür Ausgleichszahlungen machen?
Unklar ist allerdings, wie viele Länder überhaupt bei einer Koalition der Willigen mitmachen würden. Österreich sicher nicht, dort lehnt man die Aufnahme weiterer Migranten schon lange ab. In Zeitungsinterviews erklärte Innenminister Gerhard Karner, wer für Asylsuchende eine Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten schmieden wolle, sende die völlig falschen Signale aus. Die EU soll sich laut Karner in der Migrationsfrage auf jene Themen konzentrieren, bei denen Einigkeit herrscht, auf den Schutz der Außengrenzen, schnelle Verfahren und konsequente Rückführungen. Kritik äußerten auch Politiker von CSU und CDU, wie die Europaabgeordnete Lena Dupont.
Ich sehe bei dem, was Frau Faeser jetzt vorgeschlagen hat, vor allen Dingen die Gefahr, dass sich nicht gerade wenige Mitgliedstaaten übergangen fühlen könnten. Wir liegen mitten in der Europäischen Union, wir sind umgeben von europäischen Nachbarn, wir haben keine Außengrenze. Das, was wir vorschlagen, wird aber zuallererst Auswirkungen an den Außengrenzen haben und deswegen müssen die Interessen der Partner da auch nicht nur mitgedacht, sondern auch mitbeachtet werden.
Europaabgeordnete der Grünen, der SPD und der FDP unterstützen dagegen Faesers Vorschlag. Man könne nicht warten, bis sich alle Mitgliedstaaten auf ein gemeinsames System geeinigt haben, meint der Liberale Jan-Christoph Oetjen.
Mir ist besonders wichtig, dass die Länder, die bereit sind, eine gemeinsame europäische Asylpolitik zu gestalten, dass die einen klaren Weg aufzeigen, wie der in der Zukunft aussehen kann. Und es muss dann gelingen, die anderen Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist oder versuchen, Kompromisse zu schmieden, um dann ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu schaffen.
Die Positionen liegen also nach wie vor weit auseinander. Trotzdem geben viele Europaabgeordnete die Hoffnung nicht auf, dass die Verhandlungen im Parlament und zwischen den Mitgliedstaaten über eine gemeinsame Migrationspolitik in den kommenden Monaten endlich vorangehen.
Astrid Korall. Claudia Neumeier aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Mittwoch zusammengestellt, gesprochen von Robert Oschatz.
Bundesaußenministerin Baerbock ist von ihrem Besuch in Russland zurück. Die Zeitungen bewerten ihren Auftritt in Moskau. Die Mittelbayerische Zeitung spricht von einem, Zitat, schweren Gang. Substanziell kam unter dem Strich wenig heraus, doch die Grünen-Politikerin hat es zumindest geschafft, den so wichtigen Gesprächsfaden geknüpft zu lassen und deeskalierend zu wirken. Und das war angesichts des mit allen Wassern gewaschenen russischen Chefdiplomaten nicht selbstverständlich. Nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bewegt sich die russische Politik auf zwei Ebenen. Das Normandie-Format, um dessen Wiederbelebung sich Baerbock in Moskau bemühte, ist nur ein Nebenschauplatz. Es geht in diesen festgefahrenen Verhandlungen um die politische Zukunft der abtrünnigen Gebiete im Donbass. Die sind ein russisches Faustpfand, haben aber nur am Rande mit den Fragen über NATO-Erweiterung und Rüstung zu tun, die Putin auf die Agenda gesetzt hat. Die Heilbronner Stimme blickt voraus. Bleibt Putin bei seiner unnachgiebigen Linie, muss der Westen Russland klar die möglichen Konsequenzen aufzeigen. Dazu gehört das Aus für Nord Stream 2, genauso wie der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT. Gut möglich, dass dem Zocker Putin dieser Preis dann doch zu hoch ist. Bundesagrarminister Özdemir hat im Bundestag Reformen in der Landwirtschaft angekündigt. Die Augsburger Allgemeine zeigt sich skeptisch. Fast 400 Milliarden Euro verteilt Brüssel jährlich unter den Landwirten. Die Fläche zählt bei der Zuteilung am meisten. Der Schutz von Klimawildkräutern und Insekten kaum. Özdemir kündigt an, in Brüssel für einen Kurswechsel zu kämpfen. In Deutschland will der Grünen-Politiker schon mal mit gutem Beispiel vorangehen. Lob erhält Özdemir von der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle. Nach etlichen Studien lassen sich Umweltschäden durch die Landwirtschaft in ihrer heutigen Form ebenso wenig bestreiten wie ihr Beitrag zum Klimawandel. Zugleich verdienen viele Landwirte zu wenig Geld, gerade in der Tierhaltung. Mehr Einnahmen für sie bei gleichzeitiger Verbesserung der Tierhaltung und moderatem Preisplus. Einen entsprechenden Reformvorschlag hatte eine Kommission schon erarbeitet. So haben Özdemir und Lemke zumindest kleine Spielräume für ihre Reformvorhaben. Und auch die Verbraucher müssten mitmachen, mahnt die Frankfurter Rundschau. Verbraucher, die nicht nur ein vorübergehendes Unwohlsein befällt, wenn sie vom Insektensterben lesen oder eine Arte-Doku über die Massentierhaltung sehen, sondern sich gesünder, das heißt auch fleischärmer, ökologischer und regionaler ernähren und dafür mehr Geld als bisher im Schnitt ausgeben.
Robert Oschatz mit den Pressestimmen, die Claudia Neumeier ausgewählt hat. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen jetzt die Deutschland- und Europahymne, Nachrichten und das Kulturmagazin Fazit. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke und gute Nacht.